ARD.
Dieses Schwarz-Weiß-Denken verdankt sich ja einem tiefen Dualismus, also sozusagen einer Haltung, in der immer klar ist, was richtig und was falsch ist. Schwarz oder
Weiß? Je komplexer die Welt wird, desto mehr wollen wir einfache Antworten haben. Und so funktioniert es nicht. Die Grautöne sind es halt, die das auch das Leben ausmachen. Grau kann sehr vielschichtig sein.
Ich finde, es ist wichtig, dass Leute wissen, dass diese Schubladendenker hat tatsächlich eine Auswirkung auf die Leute, die in Schubladen stecken. Weil wenn man denkt, dass man jemanden kennt, zum Beispiel nur wegen Hautfarbe oder so, dann nimmt das wirklich etwas von dem Wert von der Person weg. Und man hat nie die Möglichkeit, dann tatsächlich der wahren Person zu begegnen.
Ich glaube, aus dem eigenen Erleben und der eigenen Geschichte, der eigenen Familie heraus, weiß man auch, eigentlich ist das Leben komplexer und gerade das macht es auch so wundervoll.
Sie müssen um jeden Einzelnen geduldig werben und ihn wieder in diese Welt zurückholen, weil sonst die radikalen Parteien noch mehr Stimmen bekommen werden.
Gehe ja immer noch auch schubladisiert durch die Welt. Ein bisschen brauchen wir das ja auch, um in so einer hochkomplexen Welt klarzukommen. Schwarz oder weiß, ja oder nein? Ich halte jetzt über 40 Jahre Vorträge und bin gerade so aufgeregt, als wäre es mein allererster. Und es ist wirklich so.
30. September 2022. Im hessischen Niederhöchstadt steht ein großer Mann auf der Bühne. Pfarrer Michael Diener ist Dekan im pfälzischen Germersheim. Viele Jahre war er einer der Spitzenvertreter der evangelikalen, also der konservativ frommen Kirchenlandschaft Deutschlands. Mittlerweile gehört er dem Leitungsgremium der evangelischen Kirche in Deutschland an. Wie befangen er jetzt so vor den hunderten meist jungen Menschen steht, das passt gar nicht zu seiner großen Erfahrenheit darin, vor Menschen zu reden. Der Grund für seine Unsicherheit? Michael Diener legt heute eine Art Schuldbekenntnis ab. Kein liturgisch vorformuliertes, nein, ein ganz ehrliches und persönliches.
Wenn ich jetzt heute hier stehe, dann mit einem wirklichen inneren Zittern. Ich habe über 50 Jahre meines Lebens als Christenmensch grundlegende hermeneutische und ethische Fragen wirklich falsch eingeschätzt. Ich habe mich selbst dadurch beraubt an geistlicher Freiheit und Erkenntnis, aber ich habe auch andere Menschen dadurch diskriminiert, falsch beraten und ihnen so auch Schaden zugefügt. Und ich habe auch als Leiter in evangelikalen und pietistischen Werken dazu beigetragen, dass Vorurteile und Fehleinschätzungen gegenüber queeren Menschen autoritativ bestätigt, bestärkt und weitergegeben wurden. Ich kann euch nur sagen, mir tut das von Herzen leid und ich kann die betroffenen Menschen dafür wirklich nur um Vergebung bitten.
Im Saal ist es mucksmäuschenstill. Die Menschen, die sich hier treffen, sind größtenteils queere ChristInnen. Sie leiden darunter, dass ihre Sexualität von frommen Christen ins Reich der Krankheit, der Sünde oder noch schlimmer, ins Reich des Teufels geschoben wird. Und dieser Michael Diener, der da vorne nun spürbar betroffen steht, gehörte viele Jahre zu denen, die etwa Homosexualität für heilungsbedürftig und mit der Bibel nicht vereinbar hielten. Das sei aus dem Gefühl der Liebe geschehen, sagt Michael Diener. Und dass er heute erkenne:
Ich habe das nicht getan, wirklich nicht, um euch weh zu tun, um euch zu behindern, sondern weil ich meinte, euch die Liebe Gottes in meiner Version zu schulden. Ich wollte euch lieben und sei es zum Preis einer sogenannten Konversionstherapie oder des sanktionierten Aufrufs zu sexueller Enthaltsamkeit. Ich schuldete euch die Wahrheit. Und habe so lange gebraucht, um zu merken, dass es sich nur um meine damalige Version von Irrtum gehandelt hat. Liebe kann aus meiner heutigen Sicht fürchterliche Irrwege einschlagen, sich geradezu in ihr Gegenteil verkehren.
Das Publikum ist gerührt. So etwas hören Menschen, die nicht dem Durchschnitt entsprechen, selten, auch im kirchlichen Bereich. Da steht jemand, der glaubhaft versichert, ich habe da etwas falsch gesehen und falsch gemacht. Michael Diener hat sein eigenes Schwarz-Weiß-Denken überprüft, hat daraus Schlüsse gezogen.
Heute bekenne ich, dass ich damals im Grunde glaubte, Gott liebt jeden Menschen. Aber was Sexualität angeht, nur Heterosexuelle. Die anderen müssen sich noch ändern lassen durch diese Liebe. Heute bekenne ich, Gott liebt uns alle und hat uns so geschaffen, wie wir sind. Schwul, lesbisch, bisexuell, transsexuell, intersexuell, queer, hetero und wie auch immer.
Das mutige Schuldeingeständnis des Michael Diener hat auch mich gerührt. Warum? Weil es ein ermutigendes Zeichen für unsere Gesellschaft ist. Denn die krankt daran, dass sich das Schwarz-Weiß-Denken rasant ausbreitet. Links, rechts, gut, böse, Krieg, Frieden, Liebe, Hass, richtig, falsch. Dieses Denken in Gegensätzen ist verlockend. Es bietet unkomplizierte Orientierung und entlastet vom oft mühevollen Abwägen. Zuhören, argumentieren, diskutieren und die Bereitschaft, auch die eigenen Ansichten zu hinterfragen. Diese Standards der Kommunikationskultur leiden unter der Polarisierung. Stattdessen wird munter oder auch miesepetrig und oft aggressiv ausgeteilt gegen die, die anders sind oder anders denken. Menschen geben vor, zu wissen, was richtig oder falsch ist und beharren auf ihrer eigenen Meinung. Zwischentöne sind da nicht beliebt. Es gibt nur wenige wie Pfarrer Michael Diener, die öffentlich bekennen, ich war diesem Schwarz-Weiß-Denken verfallen und ich erlebe es als Befreiung, die Menschen nun nicht mehr in solche Kategorien, in diesem Fall in homosexuell und heterosexuell, einordnen zu müssen. Im religiösen Bereich, in dem Michael Diener wirkt, ist es besonders schwierig, solch polarisierende Denkmuster zu durchbrechen. Denn da wird das Schwarz-Weiß-Denken religiös angespitzt. Da geht es oft noch hitziger zu als an weltlichen Stammtischen. Aus dem Gut und Böse werden schnell heilig und sündig, Himmel und Hölle oder gar Gott und Teufel. Und wer auf der vermeintlich falschen Seite steht, dem werden der rechte Glaube und der Anspruch auf Heil abgesprochen. Man selbst dagegen wähnt sich auf der Seite Gottes. Auf den ersten Blick sind Schwarz und Weiß ja leicht zu erkennen und zuzuordnen. Worin besteht dann aber die Gefahr? Meine Suche nach Antworten treibt mich in eine Veranstaltung. Das Leben ist nicht schwarz-weiß, lese ich auf Plakaten. Darauf abgebildet ein weißer Mann und eine schwarze Frau. Patrick DePoole und Judy Bailey. Das Künstlerpaar lädt zu einer Konzertlesung ein. Bei der Veranstaltung komme ich ins Staunen. Judy Bailey spielt Gitarre und singt herzerweichend schön, ihre Texte sind englisch. Patrick DePoole ist ihr Mann. Mit tiefer Stimme beginnt er zu erzählen.
Das Leben ist nicht schwarz-weiß, aber Deutschland hat doch eine besondere Vorliebe für korrekt und perfekt, ordentlich, gut sortiert, eben schwarz und weiß.
Dann gibt Patrick DePoole mit viel Wortwitz und Hintersinn Beispiele dafür, wie Schwarz und Weiß hierzulande konnotiert sind.
Deutschland. Vom Schwarzwald bis nach Weißensee. Wir sind Schwarzbrot und Weißwurst, Schwarzbier und Berliner Weiße. Pech ist bei uns schwarz und edel weiß. Weiß ist Unendlichkeit, Reinheit, Unschuld, die weiße Weste und Frieden, die weiße Fahne. Und schwarz? Ich will jetzt keinen anschwärzen, aber man könnte gelegentlich den Eindruck bekommen, schwarz ist das schwarze Schaf, die unerlaubte unter den deutschen Farben. Wir sagen Schwarzfahren und Schwarzarbeiten, Schwarzbrennen, Schwarzmarkt, Schwarzgeld, schwarze Kassen, schwarze Magie. Oder male ich das alles zu schwarz?
Das Publikum weiß nicht so recht, ist das alles ernst? Nimmt uns da jemand auf die Schippe? Oder weist er uns nur liebevoll darauf hin, wie sehr wir Schwarz und Weiß im Alltag mit Wertungen verbinden? Das Künstlerpaar erzählt Geschichten. Auch darüber, was es heißt, als weißer Mann oder als schwarze Frau durchs Leben zu gehen. Welchen Schubladisierungen und Vorurteilen sie ausgesetzt sind. Und dann erzählen sie beide ihre Lebensgeschichten. Judy Bailey ist Nachfahrin westafrikanischer Sklaven, die nach Barbados verschifft wurden. Patrick de Poole erzählt die ergreifende Geschichte seines Vaters, eines Mannes, der in einem nationalsozialistischen Lebensbornheim geboren wurde und viele Lebensstationen brauchte, bis er eine Heimat am Niederrhein fand. Dann erzählen Patrick und Judy von ihren Kindern.
Für uns ist es eine Gnade und ein Wunder, ein großes Dennoch Gottes. Die Hoffnung, die Liebe, das Leben, sie lassen sich nicht unterkriegen. Wir und unsere Jungs mit Namen, die auch jüdische Namen sind. Namen, die wir ihnen gaben, bevor die ganze Geschichte offenbar wurde. Levi, Noah, Jacob de Poole. Sie sind weder schwarz noch weiß. Sie sind so vielfarbig wie das Leben selbst. Farbenfroh, wie ein kleiner Holzlaster. Wertvoll, weil ein Leben an sich nie unwert ist. Weil jedes Leben zählt. Halleluja.
I am also well aware, I did not make myself. Prize the greater truth of who I be. I'm standing on the shoulders of those I've come to represent, and I hope you would be proud of me.
Vieles. Das Leben ist sehr vieles, aber das Leben ist nicht schwarz-weiß.
Am Ende der Konzertlesung sitze ich tief ergriffen da. Vielen scheint es genauso zu gehen. Es dauert einige Sekunden, bis der Schlussapplaus einsetzt. Und der ist gewaltig. Am nächsten Morgen treffe ich die beiden. Judy Bailey erzählt von ihren Söhnen. Sie machten Erfahrungen, die typisch sind für Menschen, die nicht so aussehen, wie andere sich Deutsche vorstellen. Der Alltagsrassismus hat ein bedrückendes Gesicht.
Und es gibt ganz viele Beispiele. Aber dieser andere Sohn hat uns erzählt, er war im Zug und es kam der Kontrolleur und Polizei und haben ihm nach seiner Fahrkarte und Ausweis gefragt. Er hatte die dabei, Gott sei Dank, hat er gezeigt und alles war okay. Bis er erkannt hat, meine Güte, wow, dieser Zug ist voll und ich bin der Einzige, der nach einer Fahrkarte oder Ausweis gefragt ist. Also wir erzählen dann diese Geschichte. Und bis dann haben die Leute uns ein bisschen kennengelernt und merken, wow, irgendwas ist nicht ganz richtig hier. Einige Leute fangen zum ersten Mal damit auseinanderzusetzen und viele kommen nachher und sagen, meine Güte, wow, ich habe nie so gedacht. Ich hatte nie gewusst, dass das passiert.
Seit vielen Jahren ziehen Judy Bailey und Patrick de Poole mit ihrem Programm durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ihr Vorhaben geht auf. Ohne erhobenen Zeigefinger machen sie Menschen deutlich, was das Schwarz-Weiß-Denken bedeutet für all jene, die eingeordnet werden. Statt zu belehren, laden sie ein, sich mit der eigenen Lebensgeschichte zu beschäftigen.
Ich glaube auch wirklich, ein Teil der, in Anführungsstrichen, Methode ist, dass wir einfach unsere Geschichten erzählen, in Geschichten, aber auch in Songs, in Liedern und Leute einfach mitkommen lassen und sagen, pass auf, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz, hier ist mein Schmerz und hier ist meine Hoffnung. Komm einfach mit und ich würde es dir gerne erzählen. Und wenn sich Leute da wirklich drauf einlassen, dann spüren sie, glaube ich, wow, das sind auch Dinge, die wirklich verletzt haben und die Abende sind für uns so ein Auslöser, sich drauf einzulassen auf das ganze Ding, in der ganzen Komplexität und dem ganzen Wunder, die das Leben so ist.
Ich blicke in meine Social-Media-Kanäle. Belege für Schwarz-Weiß-Denken finde ich dort zuhauf. Mal munter, mal grimmig, stets aber fern des klaren Verstandes wird da das Weltgeschehen geordnet in wahr und falsch, in gut und schlecht, in rechts und links, nützlich und schädlich. In unfassbar schlichter Weise urteilen selbst Leute aus meinen Freunde-Bubbles. Mitunter läuft es mir bei den Zuschreibungen und verbalen Abkanzelungen kalt den Rücken herunter. Von manchen meiner Follower habe ich mich dann auch getrennt. Social Media ist ein perfekter Nährboden für Schwarz-Weiß-Denken. Ungefiltert und unbeobachtet am eigenen Handy oder Computer schreibt sich mancher und manche um Kopf und Kragen. Mein Eindruck? Während der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen in die Fänge des unreflektierten Denkens treiben lassen. Äußerungen wie diese sind immer wieder zu lesen und zu hören. Impfung, schlecht. Wir werden alle gefügig gemacht. Der Wissenschaft kann man nicht trauen. Von einem der renommiertesten deutschen Wissenschaftler erhoffe ich mir Orientierung. Christoph Markschies ist Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Ein Teil der Attacke auf Wissenschaft wird man nicht wegbekommen aus der öffentlichen Diskussion, weil man ja die Social Media nicht einstellen kann. Also ich kann ja jetzt nicht anfangen, jeden, der auf X, früher Twitter, hässliche Beschimpfungen gegen wunderbare Mediziner, oder unglaublich, was in der Corona-Krise, da sind medizinische Wunder vollbracht worden, ein Impfstoff gefunden worden in einer aberwitzig kurzen Zeit und haben sich Leute Tag und Nacht bemüht und werden in grotesker Weise beschimpft. Da kann man nichts machen. Also das hilft auch nicht, jetzt weiß ich nicht, Strafanzeigen überall zu stellen, weil die Leute ja sich anonym äußern. Man muss dann Wissenschaftlern helfen, dass sie ruhig ertragen, wie sie beschimpft werden und ihnen Hilfestellung geben, wie sie sich dagegen ein bisschen zur Wehr setzen können.
Professor Christoph Markschies wirkt trotz aller Angriffe auf die Wissenschaften entspannt und wohlgemut. Er bringt sogar Verständnis für jene auf, die die Welt in einfache Schemata ordnen.
Also, dass es eine Sehnsucht nach Schwarz-Weiß-Denken gibt, weil die Sachen nicht nur komplex sind, sondern weil die Weltlage schwierig geworden ist, verstehe ich. Was mich eher irritiert, ist gar nicht so stark Schwarz-Weiß-Denken, sondern die Tatsache, dass man, wenn man Anhänger der schwarzen Hypothese ist, der Weißen keinen Kredit mehr gibt. Viele Leute befinden sich so in bestimmten Bubblen, sagen wir ja heute dazu. Also befinden sich in so Meinungsfestungen und verlassen die nicht mehr. Und das finde ich so irritierend, weil dann alles, was am Horizont erscheint, sofort genommen wird als Beleg für die eigene Meinungsfestung und dazu dient, die Festungsmauern noch höher zu ziehen.
Eigentlich sollte Wissenschaft ein Medikament gegen Vorwürfe aus den Reihen der Schwarz-Weiß-Denker bieten. Doch Wissenschaftler machen die bittere Erfahrung, dass ihre Ergebnisse keine Meinungen, sondern Fazit wissenschaftlicher Forschungen sind, gilt bei vielen Menschen gar nicht mehr als ausschlaggebend. Besonders deutlich wird das auf dem Gebiet der Erforschung des Klimawandels. Es ist eben keine Meinungsfrage, ob und weshalb sich das Klima verändert. Über Jahrzehnte forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu und kommen zu eindeutigen Schlüssen und Vorhersagen. Und trotzdem betrachten viele Menschen sie als Fake News. Was tun?
Wir haben als Akademien der Wissenschaften im letzten Sommer, und das werden wir in diesem Sommer wieder tun, an Samstagen auf Marktplätzen gestanden und mit Leuten geredet. Und da haben manche Leute hanebüchenen Unsinn erzählt. Und es war ziemlich mühsam, die zu widerlegen. Einer unserer ersten Auftritte war in Zwickau. Zwickau hat eine traumhafte Beschäftigungsrate. Zwickau hat eine traumhaft niedrige Kriminalitätsrate. Und da haben Leute zu uns gesagt, man kann sich heute gar nicht mehr auf die Straße trauen in Zwickau. Und da haben wir gesagt, wieso? Also ist da außerordentlich sicher in Zwickau. Und dann haben die gesagt, woher wollen Sie denn das wissen? Und dann haben wir gesagt, na, bevor wir samstags immer mit den Leuten reden, reden wir freitags mit dem Rathaus und der Polizei und so weiter und so fort. Und da sagten die Leute, die Polizei muss das so sagen. die wird zum Lügen gezwungen. Es braucht wahnsinnig lange Zeit, bis sie Leute wieder aufschließen können. Nur das müssen sie machen. Sie müssen um jeden Einzelnen geduldig werben und ihn wieder in diese Welt zurückholen, weil sonst die radikalen Parteien noch mehr Stimmen bekommen werden.
Warum verlockt uns das Schwarz-Weiß-Denken so? Bei der Psychologin Gabriele Birnstein suche ich Rat. Die lebenserfahrene Beraterin hat in ihrer Arbeit viele Lebensgeschichten gehört und viele, viele Erfahrungen gesammelt. Ich sitze in ihrer Praxis mitten in der Düsseldorfer Altstadt. An der Wand hängen farbige Bilder. Auf dem grauen Sessel, auf dem ich Platz genommen habe, sitzen sonst Menschen, die in Lebenskrisen Rat und Hilfe suchen. Wie oft das Schwarz-Weiß-Denken dabei eine Rolle spielt?
Wer zu mir kommt, hat ja einen Leidensdruck, ist meistens in einer Beziehung und fühlt sich ungerecht behandelt oder hat Angst, dass es zur Trennung kommt. Und in den meisten Fällen, gerade in den ersten Stunden, wird unglaublich übertrieben und binär gedacht. Also er hat eine andere Frau zu lange angeguckt, auch so subtil. Und dann liebt er mich nicht mehr. Also es werden ganz harte Kategorien aufgestellt, was der andere falsch gemacht hat, was richtig ist, was er sagen müsste, was er nicht sagen dürfte. Und da muss ich erstmal sozusagen schlichten und sagen, vielleicht sollten wir jetzt erstmal so ein bisschen diese Kategorien einfach auch abschwächen und ob es wirklich denn so schlimm ist.
Schwarz-Weiß-Denken ist offensichtlich nicht nur ein gesellschaftliches Thema. Es schleicht sich bis in unsere privatesten Räume. Auch in unsere Freundschaften, Beziehungen, Ehen. Unbewusst sortieren wir auch das, was unsere Mitmenschen sagen und tun, in Schubladen. Auf denen kleben Etiketten wie gut und schlecht, richtig und falsch, verheerend. Sogar unsere Liebsten, mit denen wir den Großteil unseres Lebens verbringen, sind nicht dagegen gefeit. Woher kommt es, dass das Schwarz-Weiß-Denken so hartnäckig ist? Psychologin Gabriele Birnstein hat eine Erklärung, die hat drei Ebenen und reicht bis in menschliche Urzeiten zurück.
Wir neigen dazu, weil das wohl unsere erste Art zu denken war, unserer prähistorischen Vorfahren. Da wird das binäre Denken, das ganz einfache Denken, überlebenswichtig gewesen sein und einer der ersten Schwarz-Weiß-Gedanken ist eben Kampf oder Flucht, Fight or Flight, um eben das Überleben zu sichern. Und der zweite Gedanke wäre dann wohl gewesen, wir oder sie, sich abgrenzen von anderen Gruppen. Und wenn die eine andere Gruppe getroffen haben, dann musste man eben auch sich entscheiden, ob man vielleicht mit der weiterzieht, ob die feindlich ist oder nicht, oder ob man bei der eigenen Gruppe bleibt. Und als dritten, ganz einfachen Satz, wohl richtig und falsch, um das Gruppenleben zu sichern, wenn jemand dem anderen das Essen weggenommen hat, dass der dann bestraft wird oder vielleicht sogar aus der Gruppe ausgeschlossen wird, dass eben das Zusammenleben in der Gruppe problemlos läuft.
Von der Steinzeit trennen uns zigtausende Jahre. Einige Verhaltensweisen scheinen sich über diese lange Zeit erhalten zu haben. Die Evolutionspsychologie lehrt uns, einiges von dem, wie wir heute handeln, liegt auch in unseren Genen begründet. Das macht es so schwer, das einfache Denken in Schwarz und Weiß zu überwinden. Mögen wir uns noch so viele vernünftige philosophische oder ethische Gründe ersinnen, unser archaisches Schwarz-Weiß-Denken lässt sich damit nicht so einfach überwinden, wie wir es uns wünschen würden. Gabriele Birnstein?
Dieses differenzierte Denken ist natürlich auch sehr anstrengend. Und je komplexer die Welt wird, desto mehr wollen wir einfache Antworten haben. Und so funktioniert es nicht. Die Grautöne sind es halt, die das auch das Leben ausmachen. Grau kann sehr vielschichtig sein.
Gabriele Birnsteins Plädoyer fürs Graue in allen Schattierungen geht mir lange nicht aus dem Sinn. Grauer Beton, das heute graue Wasser des Rheins, das graue Haar älterer Passanten, die mir entgegenkommen, und über mir der graue Himmel, auf den an einigen Stellen der Sonnenschein einen gelben Schimmer legt. Kein Weiß, kein Schwarz, aber viele Grautöne. Ziemlich beruhigend und gar nicht langweilig. Im Gegenteil.